ARD Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
Crosby, Stills, Nash and Young begannen im August zu spielen.
69.
Ja, hatten eine Übungsphase und dann, glaube ich, der zweite oder dritte Auftritt war gleich schon
in Woodstock.
Ja, vor 600.000.
Das sind Crosby, Stills, Nash und Young. Und damit herzlich willkommen zu Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban. Peter, was fühlst du, wenn du diese Musik hörst?
Ach, heimatliche Gefühle, unglaubliche Wärme, Erinnerungen, schöne Erinnerungen. Ich habe diesen Sound geliebt. Als ich das zum ersten Mal hörte, bin ich einfach umgefallen. Fand das so großartig. Ich habe immer Harmoniestimmen geliebt. Beach Boys, Beatles und so weiter. Selbst manche Hollies-Stücke. Aber das in dieser Kombination der Stimmen, Birds habe ich auch geliebt als Harmonieband. Aber diese individuellen Stimmen zusammen mit so einem einzigartigen Gesamtsound zu hören, das war einfach eine Sensation. Und auch sehr erfolgreich gleich. Und darüber gibt es unendlich viel zu erzählen.
Genau, und das wollen wir heute machen hier bei Urban Pop Musik Talk. Mit dir, mit Peter Urban. Mein Name ist Oke Bandix und ich bin aus der NDR Kulturredaktion. Wir wollen das wieder in zwei Teilen machen, weil das natürlich eine lange Bandgeschichte ist und auch eine spannende. Denn Crosby, Stills, Nash und Young, die haben nicht nur großen Einfluss als Trio oder als Quartett gehabt, sondern sind auch als Persönlichkeiten natürlich von irgendwo gekommen und nicht nur irgendwie aus einem Privatleben oder im Haushalt irgendwo oder im Hintergrund, sondern eben auch aus anderen Bands. Da gibt es viel zu erzählen, was sozusagen die musikalischen Wurzeln sind. Und sie haben einen unglaublichen Einfluss auch gehabt. Mhm. Sie sind eine der Bands, eine Generationenband, kann man das so sagen? Wir haben ja gerade Woodstock gehört, das ist ja der Song, viele wissen das, von Joni Mitchell geschrieben, aber ein großer Hit für Crosby, Stills, Nash & Young. Ist das so eine Generationenband?
Ja, kann sein, aber viele Dinge sind einfach zeitlos. Also man sagt immer, das gehört dann nur in diese Jahres-, in die Zeit, aber das ist so, wenn jüngere Menschen das nun hören heute, die genießen das immer noch. Also ich weiß, dass meine Tochter, die ich immer gerne zum Beispiel als Beispiel nenne, die auch die Songs gehört hat, genommen hat und großartig findet, weil ich finde, das ist auch nicht, was unbedingt nur auf eine Zeit beschränkt ist. Also natürlich ist es insofern eine Generationenband, aber für viele, viele, viele Zeiten. Wooden ships on the water, very free and easy. Easy, you know the way it's supposed to be. Silver on the shoreline, let us be. Talking about very free and easy. Crosby, Stills, Nash & Young hatten nicht nur die Formel für ihre Stimmen, sie zu mischen, sondern hatten auch mit ihrer Musik ja mehr gewagt. In vielen Beispielen kann man das auch sicher hören in unserem Podcast gleich, wo sie, sagen wir mal, über so eine Songstruktur ja hinausgingen. Also sowas wie Strophe, Refrain, Bridge und so weiter und dann irgendwie nach 3 Minuten irgendwas ist das dann vorbei oder so ähnlich. Die haben auch mehr gewagt. Die haben auch irgendwie sich ein bisschen gefunden als Persönlichkeiten, als Musik, oder? Ja, ist richtig. Also wie gesagt, da hatten sie auch keine Vorgaben. Also es gab da nicht einen Produzenten, der sie sehr eingeengt hätte in irgendeine Stilarten. Und alles ist immer sehr auf die 4 Individuen oder 3 Individuen am Anfang abgezirkelt, weil jeder schreibt und arbeitet unterschiedlich. Und das merkt man dann. Und dadurch entstehen diese spannenden Kombinationen von Dingen und Entwicklungen. Es gibt aber auch viele Songs, die haben die klassische Songstruktur. Aber es gibt auch andere, die entwickeln sich auf einmal dann zu größeren Epen. Und das haben wir. Aber bevor wir loslegen, wollte ich nochmal Dank sagen für diese unglaublich vielen Reaktionen, die ich persönlich jetzt auch auf meinen Lesereisen entdecke. Ich war also in Duvenstedt, in Erfurt, in Quedlinburg, in Georgsmarienhütte, wo ich bin, überall kommen Leute und sagen, ihr Podcast, die hören alle diesen Podcast. Und das
geht einem runter wie Sahne, weil wir wissen ja immer nicht genau, wie die Leute aussehen, die unsere Sachen hören. Wir wissen, dass es viele sind, aber dass es so viele sind und überall, und das finde ich so fantastisch. Also man ist nicht nur auf eine Region jetzt bezogen, sondern überall, wo man hingeht. Auch in München, wie gesagt, hatte ich ja dieses Erlebnis, dass auf einmal jemand da steht, ja, ihr Podcast ist ja großartig und so. Okay, und es wird immer sehr, sehr lobend erwähnt, was für ein großartiger Duellpartner und Duettpartner du hier bist.
Ja, danke schön. Ich kann mich auch nur bedanken für diese tolle Resonanz. Wir bekommen ja auch immer mal Post, wo Menschen immer wieder Bands vorschlagen. Also, und ganz viele sind ja auch noch zu entdecken. Vielleicht kommen einige auch dazu und sehen unseren Podcast erst jetzt. In der ARD Audiothek gibt es alle Folgen vorrätig. Ganz viel Band, ganz viel Musikgeschichte ist da zu entdecken. Ja, und heute reden wir über diese Band, die im Namen schon die vier Persönlichkeiten trägt. Also man muss da doch unterscheiden, und das ist gar nicht so einfach, zwischen Crosby, Stills, Nash, das ist eben das Trio, die sich auch durchaus als Band verstanden haben. Crosby, Stills, Nash und Young wurde dann später immer eher als, na sagen wir mal, Projekt verstanden, wo man sagt, zeitweise gehen wir ein Stück zusammen und zeitweise nicht. Da gibt es auch totale Verwicklungen, das ist etwas kompliziert, aber wir wollen das nach und nach aufarbeiten. Und ich zeig dir nochmal was hier, guck mal, ich war im Archiv hier und hier sind deine alten Rolling Stones Hefte.
Aus den 70er
Jahren. Aus den 70er Jahren, die sind groß wie Plakate quasi, diese Zeitung damals, und hier sind sie drauf. Die vier Helden für die Tour 1974, das ist schon noch altes Papier, das kann man hier sehen. Große Reportagen konnte man, es riecht ein bisschen nach altem Papier. Ja. Also damals konnte man noch sechsseitige Reportagen über eine Tournee schreiben. Das ist schon toll.
Jetzt kannst du dir vorstellen, warum meine Frau diese Zeitung aus der Wohnung haben wollte.
Sie sind auf jeden Fall jetzt hier warm und trocken im Archiv. Ich war extra unten, musste da ein paar Kartons auseinanderwühlen. Also da habe ich mich noch mal ein bisschen auf den Stand gebracht und auch ein paar LPs hier mitgebracht. Ja. Ehrlich gesagt, die CDs habe ich auf die Schnelle nicht wiedergefunden. Und auch in dieses Chronikbuch Crosby, Stills, Nash & Young von David Brown geguckt.
Ja, aber die haben ja auch alle Bücher geschrieben. Ja. Also allein Crosby hat, glaube ich, zwei Autobiografien geschrieben, zwei Bände. Wild Tales von Graham Nash, ein ganz dickes Buch, wo er alles erzählt hat. Und
Neil weiß Young gar auch. Nicht, mehrere. Alle. Auch total konfuse Bücher, ehrlich gesagt. Aber also wirklich.
Aber und es gibt Literatur ohne Ende. Es gibt natürlich Quellen ohne Ende, aber die Geschichten sind oft die gleichen, oder man weiß immer nicht genau, welche stimmt nun richtig und welche nicht ganz. Insofern, aber wir versuchen das nun mal, und natürlich muss man an die Wurzeln gehen, und denn wie haben sich diese vier eigentlich unwahrscheinlichen Partner sich gefunden? Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich gewesen.
Genau, und das ist ja auch eine der Glücksfälle, die zu dieser Band geführt hat und zu dieser ungewöhnlichen Konstellation, die es da gegeben hat. Übrigens, ich finde, wenn man diese ganzen Sachen dann nochmal liest oder nachvollzieht, ist es so, dass man hat das Gefühl, es ist wie so ein Familienroman oder wie Buddenbrooks, irgendwie ein bisschen so echt kompliziert. Immer mal Verwerfung und Streit zwischendurch. Mal geht was gut, mal nicht so. Die vier Personen, die natürlich, ich will das einmal in Gänze sagen, natürlich David Crosby, Graham Nash, Neil Young und Stephen Stills sind, haben alle ganz unterschiedliche Prägungen, die sie auch mitgebracht haben. Und das ist persönlich so, aber auch musikalisch. Und mit wem wollen wir anfangen, Peter? Das können wir jetzt aussuchen.
Also Crosby können wir gut anfangen. Crosby war Mitglied der Byrds, einer legendären Band aus Kalifornien, die ihren ersten Hit hatten mit Mr. Tambourine Man, dieser sehr eleganten und interessanten Version eines einfachen, sehr simplen Bob Dylan-Songs. Hey. Ihr Sound gekennzeichnet durch die 12-String-Gitarre von Jim McGuinn. Heute nennt er sich Roger McGuinn, aber das ist der Chefsänger auch der Band gewesen. Crosby war auch immer Gitarrist und Sänger, auch Co-Autor von wichtigen Stücken, und eigentlich die wichtigsten Songs waren 8 Miles High. Ein sehr experimentelles Stück, also ungewöhnlich und ein Riesenhit 1966. Also das zeigte schon, dass heute würde der durch keine Musikredaktion der Popsender kommen, so ein Titel. Also würden sagen, was ist das Gitarrensolo? Das müssen wir rausschneiden. Also solche Dinge waren damals möglich und das war ja auch das Schöne an der Zeit. Und dann gibt es noch mehr Beispiele aus der Zeit, wo also diese Mischung aus Folk, er war ja ein eigentlich auch aus der Folkszene Crosby gekommen, hat auch in Greenwich Village gesungen dann, also oder in anderen Folkclubs und war also als Mitglied dieser Byrds eigentlich der Versuch, amerikanische Beatles nachzumachen. Sie wollten unbedingt diesen Erfolg haben, ne? Und zur Bio muss man nochmal sagen, er ist ja der Sohn eines sehr prominenten Mannes, eines Kameramanns, der sogar einen Oscar gewonnen hat.
Genau, das ist in der Tat, also heißt er David von Cortland Crosby, ja. Und sein Vater heißt Floyd von Cortland Crosby, ja. Und hat eben für auch sogar mit einem deutschen Regisseur gearbeitet, nämlich mit Friedrich Wilhelm Murnau,
ja.
Und hat einen Film gemacht, der spielt in der Südsee, der heißt Tabu. Das ist heute immer noch ein sehr bekannter Film, in so einer Filmszene natürlich nur, und dafür hat er einen Oscar bekommen. Aber noch bekannter ist, und wenn man, ja, hat man vielleicht selbst schon mal gesehen, ist High Noon, also ist 12 ja. Uhr mittags.
Ja, das ist der Kameramann, ja.
Das ist der Kameramann. Ja. Dafür hat er, das ist eben dieser Western, viele kennen ihn mit Gary Cooper, dafür hat er einen Golden Globe gewonnen und viele werden sich sicher daran erinnern, dass dieser Film spielt ja quasi eine Stunde lang, bevor jemand, ich glaube er heißt Frank oder so, am Bahnhof ankommt, ja. Also der Schurke kommt an, ja. Und der Sheriff muss sich dem alleine stellen, also eine ganz klassische Westernhandlung und ganz trickreich ist diese Kamera nämlich in der Tat, weil ständig eine Uhr im Bild ist, also ja. Eine Standuhr oder eine Kirchenuhr oder irgendwas anderes und deswegen ist das eine tolle Kamera.
Ja,
also
wunderbar.
Man erinnert sich ja sonst selten an sowas, ja. Aber in diesem Falle habe ich gedacht, ach guck mal, das hat der gemacht.
Aber natürlich war das auch kein so seliges Zuhause, weil der Vater war selten da, die Ehe ging auch in die Brüche, die Mutter war, glaube ich, Lehrerin, ich bin nicht ganz sicher. Jedenfalls war er auch, sagen wir mal, auch ein bisschen das übliche schwarze Schaf, der Sohn David, der also als Musiker dann einfach seinen Weg suchen wollte und durch viele Abgründe und war als Mitglied der Byrds aber auch schon sehr erfolgreich, flog dann aber bei den Byrds raus. Und zwar Chris Hillman und Jim McGuinn kamen zu ihm und sagten, ja, wir können mit dir nicht mehr arbeiten. Crosby sagt selbst, er wäre ein mieser Typ gewesen. Also er hätte immer alles Mögliche schlecht gemacht, hätte die Kollegen dauernd kritisiert, war auch, sagen wir mal, manchmal nicht zuverlässig, auch gerne dem Alkohol und Drogen süchtig, was später noch viel schlimmer wurde, gewesen. Und insofern ist er also kein einfacher Mensch gewesen, hat aber sehr spannende Songs entwickelt für die Byrds. Und ich glaube, an einem Song hat sich das dann getrennt. Try It heißt der Song, den die Byrds aufgenommen haben. Ein Song über ein Dreierverhältnis. Und da sagten die anderen Byrds, nee, das wäre doch als Thema ein bisschen zu gewagt. Das wollen wir jetzt eigentlich nicht haben. Und das Stück wurde nicht auf das nächste Album genommen. You want to know how it will be. Me and her. Wunderbare Stimme, dieser Crosby, die so folkartig, auch ein bisschen keltisch manchmal klang, auch jazzig klang. Also er ist sehr flexibel gewesen und das haben die Byrds, das ging nicht zusammen, das haben die Byrds einfach nicht toleriert. Außerdem menschlich anscheinend kein sehr angenehmer Typ.
Ich finde, wenn man die Bilder sieht oder Konzertfotos von damals, dann kann man David Crosby sowieso immer leicht erkennen, finde ich, weil er sehr markant ist. Aber er ist ja immer der mit dem, entweder hat er so eine Art Cowboy-Hut auf, so einen flachen oder so eine Fellmütze. Ja. Er hatte auch so eine, sagen wir mal, sowas wie so eine russische Phase, glaube ich, hat er das sogar selbst genannt. Er hatte sich sehr mit den Beatles angefreundet, offenbar.
Ja.
Vor allem mit John Lennon, der, kann man sich vorstellen, auch vom Charakter her gut zu ihm passte. Er hatte was, ich glaube, er hat dann auch irgendwelche politischen Reden auf der Bühne gehalten und das passte dann, glaube ich, überhaupt nicht in den Kram.
Er war immer sehr outspoken. Leuten. Also er hat immer seine Meinung gesagt, auch zu wichtigen politischen Dingen. Da war er schon gleich von Anfang an sehr, sehr laut und deutlich. Damals hatte er noch nicht seinen Schnurrbart, der kam erst etwas später, aber man erkennt das Gesicht schon immer sehr deutlich. Und wie gesagt, ging er dann nach der Trennung von den Birds, die ihn natürlich sehr traf, lieh er sich von einem der Monkeys, Peter Tork, glaube ich, oder Michael Nesmith, Peter Tork, glaube ich, viel Geld und kaufte sich ein Segelboot und ging dann nach Florida und verbrachte erstmal Monate auf diesem Segelschiff und ankerte in Miami, Coral Gables, und in einem Musikclub dort lernte er eine Sängerin aus Kanada kennen, nämlich Joni Mitchell, die ihn komplett umhaute. Und dann nahm er die wieder mit nach Los Angeles, verliebte sich in die, sie nicht so richtig in ihn, aber sie waren so ein paar Monate zusammen. Er erreichte einen ersten Plattenvertrag für Joni und steht da auch als Produzent drauf, obwohl Joni nachher sagt, er hat eigentlich nichts gemacht. Also er hat einfach nur, er war da. Und in der Zeit, das war also diese Aufbruchszeit, da kommt dann dieses Treffen mit diesen anderen Musikern zusammen. Und er lernte irgendwann Stephen Stills kennen und ja, zu dem kommen wir
das
jetzt.
Es ist wirklich wie so ein Baustein, die dazukommen. Wir kommen jetzt mal zu Stephen Stills, der nämlich in der Tat mit Neil Young, über den wir ja auch gleich reden werden, zusammen auch in der Band gespielt hat. Also die beiden waren zusammen bei Buffalo Springfield. Viele kennen den Namen sicher auch. Stephen Stills ist, wenn ich das richtig sehe, sein Vater war bei der US Army und er ist sehr oft umgezogen. Also er hat sehr viel, sagen wir mal, schlecht Wurzeln geschlagen oder sagen wir mal auch vielleicht Einflüsse irgendwo eingesammelt. Ich habe sogar gelesen, er habe in Lateinamerika, ich glaube in Costa Rica oder so zwischendurch gewohnt.
Genau, auch vielleicht sind das auch Einflüsse. Später hat er sehr oft lateinamerikanische musikalische Einflüsse in seinen Songs gehabt. Er kommt aus Texas, da denkt man natürlich, ja, er ist eigentlich ein Bluesmann, ist er auch, ein Bluesgitarrist. Ich würde die biografischen Daten aber hier nicht so wichtig nehmen. Ich glaube, er hat sich eigentlich für alles Mögliche interessiert, hatte aber keine Wurzeln und ein sehr strenges Elternhaus. Eine Militärerziehung praktisch. Und da brach er dann natürlich irgendwann aus, war aber als Musiker eben aktiv, als Folkmusiker, als Gitarrist, spielte auch schon in Los Angeles Sessions mit berühmten Leuten, Al Cooper und anderen. Da gibt's auch ein Album Super Session mit Stephen Stills und anderen. Neben seiner Tätigkeit mit Buffalo Springfield. Und Buffalo Springfield war eine Band, die es seit 66 gab. Und komisch, wie die sich kennengelernt hatten. Stills spielte mit irgendeiner Band in Kanada. Und da gab es eine andere im Vorprogramm oder so. Die spielten auch. Und er sah diesen Neil Young und flippte komplett aus. Dachte, der macht genau das, was ich machen will. Und dann verloren sie aber den Kontakt. Und dann irgendwann in Los Angeles am Sunset Strip, weil Neil Young dachte auch, Kanada reicht jetzt für mich, ich muss weg, ich muss nach Kalifornien. Und irgendwann sah Stills auf der Straße ein Auto aus Ontario, aus Kanada, und klopft an die Scheibe und dann war es wirklich Neil Young, der da saß. Also es ist schon sehr seltsam, dass sowas passiert sein soll.
Eine kosmische Fügung, möchte man sagen.
So, und dann von da an haben sie dann diese Band gegründet, Buffalo Springfield, die drei Alben aufnahmen, grandiose Musik machten. Man merkte schon, was für große Songschreiber diese beiden sein konnten. Und hatten auch einen Vertrag bei Atlantic und waren eigentlich die großen Hoffnungen. Aber ja, wie es so geht, also allein aus dem Jahr 66, Stephen Stills For What It's Worth, immer noch ein Klassiker.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
quasi nicht gealtert. Ne? Funktioniert immer noch mit dieser Spannung, diesem Aufbau, ist ganz
wunderbar.
Gelungen.
Absolut. 66 war das. Eigentlich über Polizeiunruhen in Los Angeles, weil irgendwie Jugendliche Alarm machten. Die Polizei schlug sehr hart zu. Deswegen, aber später wurde der also auch als Song genommen für die Vietnam-Demonstrationen. Also er war praktisch eine Anti-Kriegshymne. Aber dann gibt's besonders auch von Neil Young großartige Songs, also Rock'n'Roll Woman, Mr. Soul, Broken Arrow, also fantastische Songs, die schon zeigten, was für große Songschreiber das eigentlich sind. The lights turned on and the curtain fell down, and when it was over it felt like a dream. They stood at the stage door and begged for a scream. The agents had paid for the black limousine that waited outside in the rain. Did you see them? Aber das Schicksal der Band war irgendwie, Neil Young auch kein einfacher Mensch, aus Kanada stammend, eben so nach Los Angeles gekommen, war wie die Kombination so, dass die Band sich auflöste. Irgendwie nach dem beim dritten Album war es dann vorbei.
In seiner Bücher schreibt Neil Young, Stephen Stills, also ich weiß, es gab ja nachher auch riesige Streitigkeiten zwischen den beiden. Immer wieder haben die sich auch gerieben miteinander, aber sie waren, also er sagte immer, also die anderen waren vielleicht meine Partner, aber das ist mein Bruder. Ja. Er fühlte ihm sehr nahe, weil die offenbar musikalisch so gut zusammenpassen und so eine Spannung mit ihren beiden Gitarren und Stimmen
aufbauen
können.
Ja, genau, das ist eben das Geheimnis. Beide hervorragende Gitarristen, die unterschiedlichen Stil spielen, die aber sich unglaublich in Phrasen und Figuren ergänzen, sich praktisch unterhalten. Und das war das große Geheimnis von Buffalo Springfield und später einer der Gründe, warum auch Young zu Crosby, Stills & Nash geholt wurde praktisch. Aber dazu kommen wir später. Und das war ja wohl offensichtlich so, dass Young auch ein schwieriger Typ war, der auf einmal nicht auftauchte. Der dachte, nee, ich habe jetzt keine Lust, das zu spielen, ich bin jetzt nicht mehr dabei. Also der öfter mal musste Stills dann alleine die Sache dann zu Ende spielen, auch mit der Band, dann auf einmal ohne Young, was also natürlich auch zum Ende dieses Projekts geführt hat.
Stills wird immer beschrieben als jemand, der also sehr musikalisch ist natürlich und auch gerne aufgetreten ist und so weiter. Das hat ihm schon Freude gemacht, aber der auch unglaublich, also nicht nur talentiert, sondern auch unglaublich umtriebig war, also unglaublich dynamisch, also Sachen angepackt hat, tausend Ideen hatte, auch gerne selbst bestimmt hat, was lief, aber vor allem unglaublich übersprudelte vor Ideen im Grunde. Das kann ja auch manchmal recht anstrengend sein, aber sehr, er ist auch mal sehr begabt, offenbar
so. Ja. Und wie gesagt, war er dann also praktisch ohne Band und irgendwie kamen Crosby und er zusammen und fingen an, Songs zusammen zu schreiben oder auch zu entwickeln. Und hatten eigentlich so ein Duo-Projekt vor, nachdem also nun Crosby wieder in Kalifornien war und Stills keine Band hatte. Und so kommt dann ein Dritter ins Spiel, denn es heißt, die Geschichte war so, dass Mama Cass ist eine zentrale Figur.
Im Laurel Canyon.
Im Laurel Canyon, in der, wo viele Musiker wohnten. Und Cass Elliot war mit Graham Nash befreundet, kannte sie aus England, aber auch eben mit den anderen. Und Graham Nash hat es dann so beschrieben, er kam dann zu Mama Cass nach Hause und da lag auf dem Sofa so ein bisschen molliger Mann, David Crosby, und rauchte seine dicke Zigarette. Und er sagt, das war gleich so eine gemütliche Stimmung. Und ich sagte, ich habe mich gleich wohl gefühlt. Das war schon 67. Und dann war Graham Nash ja immer noch dieser britischen Hitband, die Hollies, die eigentlich früher ja Hits hatten mit Songs von anderen Leuten. Graham Gouldman von 10cc hat die Songs geschrieben, aber auch eigene Hits haben die drei geschrieben. Und die immer mehr auch unter dem Einfluss von Graham Nash, sagen wir mal, modernere, psychedelischere, esoterischere Klänge in ihre Songs einbauten. Und die kamen fast immer von Graham Nash. Und da waren also so Stücke dabei wie Dear Eloise oder Butterfly oder dann eine experimentellere Phase, wo sie wirklich so unter dem Einfluss von Beatles, Sgt. Pepper und auch den Einflüssen aus Amerika, aus der Hippie-Zeit, King Midas in Reverse, also sehr so Fantasy und sagen wir mal höfische Songs. Das war immer so der Stil von Graham Nash. If you could only see me, I know exactly where I am. You wouldn't want to be me. Oh, I can assure you that.
the guy to run with, 'cause I'll throw you off the line. I'll break you and destroy you.
Das war aber kommerziell nicht so erfolgreich. Und die Hollies, die funktionierten eigentlich nur, es musste ein Hit her.
Okay, das muss man ihm vielleicht nochmal mal kurz nachlegen. Also die Hollies, ich glaube, er kommt aus Manchester.
Ja.
Graham Nash hat mit einem Schulfreund und auch anderen Partnern zusammen eben diese Band
Alan
gehabt.
Clark, ja, war der Hauptpartner.
Genau,
ja.
Das war ja quasi wie eine, die sind auch im Cavern aufgetreten, also quasi so ein Tick nach den Beatles sind sie auch in so eine, ich weiß nicht, ob sie dann einen Plattenvertrag bekommen haben, ich glaube, aber so war es, so hat er es zumindest geschildert, waren dann irgendwie so ein bisschen abonniert auf griffige, sehr kommerzielle, aber sehr schöne Melodien, sehr schöne Songs, so ein bisschen, na sagen wir mal, Schulhofromanzen oder so wurden dann geschrieben.
Dear Carrie Anne, On a Carousel,
Bustop und so Zeug.
Bustop. Und das waren auch hübsche Harmonien immer, sehr, sehr hübsch. Nicht besonders wagemutig oder progressiv war mal das Modewort. Nein, das kann man nicht sagen. Aber wie gesagt, Alan Clark, der Sänger, und Graham Nash und waren schon Schulfreunde. Wir kannten sich schon mit 6.
Man hört Graham Nashs Stimme auch. Wenn er mitsingt, hört man sofort, der ist diese hohe Stimme. Ich habe in irgendeiner Beschreibung gesagt, es klingt wie eine Oboe oder so. Ich finde, es hat auf jeden Fall ein ganz eigenes Thema. Man hört ihn sofort raus.
Genau.
Und es hat eben immer zum Vorbild, denke ich, auch die Everly Brothers oder so. Und natürlich auch die Beatles logischerweise. Ja. Ne?
Zur Biografie zu sagen ist es, dass es also Graham eine ziemlich schwierige Kindheit hatte. Sein Vater war selten da, saß auch eine Zeit lang im Gefängnis wegen eines Diebstahls, den er offensichtlich nicht begangen hatte. Und später gab es große Anstrengungen, das zu revidieren und so weiter. Und er saß wirklich unberechtigt in einem der schlimmsten Gefängnisse in Manchester. Und das war eine schwierige Zeit für Graham, der trotzdem da aber rauskam und sich daran freigeschwommen hat praktisch. Ne? Also über die Musik auch. I love Jennifer Echo. She loves me. I love Jennifer Eccles. I know that she loves me.
Ich wollte einmal fragen, diese Verbindung zwischen Großbritannien und, ich sag mal ruhig, Kalifornien, die ist ja, denn ging ja in beide Richtungen. Also David Crosby, hatte ich schon erwähnt, war Freunde mit den Beatles, und Graham Nash kannte die natürlich auch, aber war eben in Kalifornien irgendwie gelandet und fühlte sich da auch mehr zu Hause in dieser sich entwickelnden Szene. Ich weiß, dass Stephen Stills auch ein großer, ich glaube, er auch sogar eine Zeit lang in London gelebt hat.
Ja, der hat dann in London gelebt, das war aber dann ein bisschen später. Das war nach dem ersten Album praktisch. Da ist er nach London gezogen, hat da ein paar Jahre gelebt, hat von Ringo sogar das Haus gekauft und hat dann da auch seine ersten Soloalben aufgenommen, ja. Es ist da eine enge Verbindung immer gewesen, die aber auch schon persönlich war. Also die Geschichte zwischen Joni und Graham Nash fing eigentlich schon an, als 67 die Hollies in Ottawa spielten, und in derselben Stadt um die Ecke spielte eine gewisse Joni Mitchell, die damals noch nicht so bekannt war. Und da sah sie Graham Nash und war sofort auf dem Boden und war gleich verliebt, und offensichtlich fing dann die Liebesaffäre schon an. Dann war aber natürlich Graham später auf Tournee weiter und frischte, das war sicher auch einer der Gründe, warum er dann später immer wieder nach Kalifornien kam, und das ist sehr naheliegend, denn später haben die beiden ja praktisch 2 Jahre als Partner zusammengelebt, Joni Mitchell und Graham Nash, und so war es dann also, dass eines Tages dieser englische Musiker wieder mal eingeladen von Cass Elliot, von Mama Cass, zum Haus von Joni Mitchell kam, und da waren gerade Crosby und Stills und spielten dann so Songs, unter anderem Helplessly Hoping, der auf dem ersten Album dann später zu hören war. Und Graham hörte das, sagte, spielt das doch bitte nochmal. Und dann haben die es nochmal gespielt, und bei der dritten Version hat er dann mitgesungen. Und er hat dann sich vorher genau überlegt, was, welche Stimme ist für mich gut. Die höhere, da fehlte was, weil Crosby und Still sind eher so in den mittleren Lagen zu Hause. Und dann da oben diese höhere Stimme von Nash. Und das muss so wie der Blitz eingeschlagen haben bei den dreien, dass da die Entscheidung fiel, also wir müssen was zusammen machen. Also das war die Geburtsstunde eigentlich von Crosby, Stills, Nash.
Hovers nearby, awaiting a word, gasping at glimpses of gentle true spirit. He runs, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, did he hear a goodbye? Or even hello? They are for each other.
Ja, man mag das eigentlich nur weiterhören. Das ist,
oh, das ist wirklich das unglaublich. Ganze, ne?
Es hat was wirklich Magisches.
Und es klingt so zeitlos neu. Es klingt wie jetzt. Also es ist nicht, man denkt, man, es ist aufgenommen 1968. Also man müsste eigentlich denken, das knattert und rauscht oder so, aber nix. Das ist ganz wunderbar.
Genau, das ist halt so auf dem ersten Album, das heißt dann auch, ja, Crosby, Stills und Nash. 1969 kommt das raus. Ja. Und das Prinzip ist eigentlich schnell zu erzählen. Es wird dreistimmig gesungen, nach Möglichkeit. Es wird, jeder spielt Gitarre, jeder kann singen, jeder ist als Songschreiber dabei. Also es werden gleichberechtigte Persönlichkeiten, stehen hier nebeneinander und ergänzen sich gegenseitig. Und im besten Falle, wie jetzt gerade zu hören, machen sie eben aus einem guten Song einen großartigen, ja, Song.
Und man hört natürlich auch Vergangenheiten wie die Everly Brothers in vielen Harmonien oder auch in den Songs manchmal Buddy Holly hört man bei Graham Nash öfters als Quelle. Aber jedenfalls, oder auch der Einfluss der Beatles. Aber diese Kombination ist einfach das Großartige gewesen und hat die so überzeugt, dass, also auch sicherlich Zuspruch von anderen Musikern, die sie hörten, ihr müsst was zusammen machen. Und dann ist, als Konsequenz ist, Nash sofort zurück nach England und hat alles aufgelöst.
Also die Holly-Sache, ja, hinter sich gelassen.
Hat er dann gesagt, das Verhältnis zu den Hollys war sowieso nicht mehr so eng, weil er selbst eben seine Songs nicht realisieren konnte, seine Ideen. Die Hollys waren immer kommerziell gepolt. Aber er hat trotzdem dann gesagt, nee, ich will jetzt hier raus. Und das war eine Sensation in England. Was, der will diese erfolgreiche Band verlassen? Ist der verrückt geworden? Und die Hollies waren wirklich beleidigt. Die waren wirklich gesagt, was? Die haben nicht gesagt, viel Glück und so, weißt du, wie man doch so, nein,
auch sagen.
Nein, die waren echt, echt stinkig sauer, besonders Alan Clark. Später haben sie das wieder zusammengefunden, aber irgendwie in dem Moment waren die wirklich sauer. Außerdem ließ sich Graham Nash von seiner ersten Frau scheiden, also gleich ein Aufwasch. Band verlassen, dann die Frau verlassen und alles zusammengepackt auch und nach Kalifornien gegangen, um bei Joni Mitchell in ihrem Haus zu wohnen, weil die beiden waren ein Paar. Und das war schon ein Schritt.
I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca, going south.
Ich muss sagen, als ich damals davon hörte, war ich auch irgendwie überrascht. Ich dachte, ja gut, ich kannte Buffalo Springfield, ich kannte Crosby und die Birds, dachte, ja toll. Und dann auf einmal der dritte, was, Graham Nash von den Hollies? Das hat mich schon erstmal musikalisch überrascht. Ich kannte vielleicht seine Ideen überhaupt nicht, die er eigentlich hatte. Und als ich dann aber das Produkt hörte, denn am Anfang las man ja nur in Zeitungen darüber, das gibt jetzt die neue Supergroup, ne? Wow. Und aber als die ersten Sachen erschienen und der erste Song, der erschien, war Marrakesh Express. Ein Song, den Nash für die Hollies geschrieben hatte, die wollten den aber nicht. Die sagten, nee, das ist nichts für uns.
Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the train.
Auf beiden Seiten des Atlantiks gleich ein großer Hit und ein fantastischer Auftakt und mit einem Song von Graham Nash.
Ich wollte mal fragen, wie sehr dieses Konzept oder auch das Schlagwort der Supergroup damals gängig war. Also das wurde ja später öfter auch noch benutzt und man dachte, okay, das wird jetzt vielleicht auch ein bisschen inflationär gebraucht, aber wir haben es in der Tat damit zu tun, also die Band trägt den Namen der einzelnen Mitglieder, die da mitmachen. Okay, das gab es dann später auch nochmal, aber also Emerson, Lake & Palmer fällt natürlich vielen ein, aber Crosby, Stills, Nash oder Crosby, Stills, Nash & Young war ja auch ein Statement zu sagen, wir kommen hier so zusammen und das ist gleichberechtigt, wir sind nicht die was weiß ich was Gruppe oder so.
Also erstens war dieses Supergroup-System auch schon sehr prominent durch Cream, auch so eine Supergroup von britischen Musikern, die aus verschiedenen Bands kommen und so weiter. Aber hier war auch noch das Geheimnis der Namen. Was ich ganz clever finde, das sagte Graham Nash mal in einem Interview. Sie hätten sich ja auch Apfel oder Aprikose nennen können oder irgendwas, ne? Aber sie haben gesagt, nein, wir nehmen die Namen, dann kann keiner aus der Band verschwinden, ohne dass die Band dann verschwindet. Also das heißt, der Bestand der Band wird gesichert dadurch, dass die Namen dazu gehören, was ja auch sehr clever ist. Und außerdem wird deutlich gemacht, dass wir alle eigenständige Songschreiber sind und eigenständige Sänger, was dann später Solo-Platten und Soloaufnahmen auch unterstützt. Weil das ist dann irgendwie nicht, das ist der Sänger von XY, sondern ja, Crosby, Stills, Nash, ja, Nash macht ein Soloalbum oder so. Das ist dann nicht so abwegig. Aber wenn dann von der Sänger von den, was immer, XY Parcels eine Platte macht, dann weiß man gar nicht den Namen dieses Menschen. Und insofern ist das clever, kommerziell, aber auch künstlerisch gut gedacht. Und einer der Gründe dafür und war erstmal lustig. Sie suchten natürlich, der Plattenvertrag war kein Problem. Erstens war Buffalo Springfield bei Atlantic unter Vertrag und Ahmed Ertegun, der Chef von Atlantic, wollte ja sofort diese Band auch unter Vertrag nehmen. Aber sie wollten irgendwie emotional erstmal bei den Beatles anfragen. Und
Bei Apple
und flogen nach London. Und zwar, ich glaube, Stills und Crosby flogen nach London, spielten und sangen den Beatles vor. Und die wollten die aber nicht für ihr Label, was komisch ist. Ob das ein Konkurrenzgedanke war oder George Harrison sagt dann, nee, will er dann doch nicht und so. Sie hatten gerade mit James Taylor einen Künstler, den sie, und ehrlich gesagt war Apple nicht so eine gute Plattenfirma, die taten für ihre Künstler nichts. Taylor war aber Apple auch nicht erfolgreich, der musste erst noch wieder nach Amerika kommen, um Erfolge zu haben. Insofern, vielleicht war es vom Gefühl her so, dass irgendwie das nicht passte. Jedenfalls flogen die dann etwas frustriert zurück, aber da kam sofort Atlantic und die nahmen sie sofort unter einen hervorragenden Vertrag und vermarkteten die dann auch mit diesem sonnigen Image. Das war ja so ein positives Image. Und es war auch so, es strahlte auch Wärme und Liebe aus. Und Liebe war ja bei dieser Band immer sehr, sehr wichtig, weil untereinander es aber auch immer hin und her waberte. Hier in diesem Fall des ersten Albums, der erste Song heißt Sweet Judy Blue Eyes, von Stephen Stills geschrieben, gesungen. Gewidmet natürlich seiner Freundin Judy Collins. Er war mit der 6 Jahre älteren Folk-Heldin, der Ikone, zusammen.
Getting to the point where I'm no fun anymore.
I am sorry.
Sometimes it hurts so badly I must cry out loud.
I am lonely.
I am yours. You are mine. You are what you are.
Die es ging immer ab und auf und ab, weil also Judy war nicht so überzeugt, aber dann war der eifrige Stills, der junge Lover, war aber da wohl sehr, sehr rührig, um diese Sache am Leben zu erhalten und schrieb also diesen wunderschönen Song für sie.
I am not dreaming, I am yours, you are mine, you are what you are, you make it hard. Tearing yourself away from me now, you are free.
In der Zeit war noch Graham Nash mit Joni Mitchell zusammen. David Crosby war mit seiner Freundin Christine Hinton zusammen. Also es waren alles runde Verhältnisse. Und das strahlte auch diese Platte aus irgendwie. Da war eigentlich, es war einfach schön, was man auf dieser Platte hören konnte.
Die Zeit, wir können ja mal hören, gibt wirklich einen wunderbaren Song von David Crosby, also mehrere, aber dieser ist besonders schön, weil das ein Song eben auf seine Freundin ist.
Ja.
Guinevere heißt er, also es geht da eben, das spielt ja auf die Artus-Sage an, wo finde ich auch nochmal so ein eigener Songcharakter, den Crosby eben mitbringt, irgendwie rauskommt. Das ist schon irre, was der mitbringt, was für eine Konzentration, und es hat was leicht Schwebendes, finde ich so.
Guinevere had green eyes like yours, milady, like yours. She'd walk down through the garden in the morning after it rained. Peacocks wandered aimlessly underneath an orange tree. Why can't she see me?
Unglaublich. Er bringt ja auch immer nicht nur reine Dur- und Mollakkorde, sondern er hat immer diese Neuner und Sechser dazu und diese erweiterten Siebener und so, die diesen schwebenden Charakter kreieren, auch ein bisschen was Jazziges haben und dann diese wunderbaren Harmonien mit wirklich mutigen Tonkombinationen. Also absolut wegweisend war das und atmosphärisch großartig. Und auf diesem Album, auf dem ersten, also von drei verschiedenen Songschreibern, so groß Songs, dann gibt es ja noch Long Time Gone, also so ein Klassiker eigentlich, so einen rockigen Klassiker. Oder
Wooden Ships ist da auch drauf.
Wooden Ships, auch wunderbar, über eben die Zeiten auf dem Segelboot.
As all human feelings die, we are leaving. You don't need us.
Diese atmosphärischen, also eine atmosphärisch wunderschöne Platte, die, wenn man sie jetzt wieder hört, also ein immer noch schwer beeindruckt, wirklich.
Ja, ich finde auch, dass sie nicht verloren werden. Bei Marrakesh Express, finde ich, merkt man schon, dass ein bisschen die Zeit drüber gegangen ist. Aber
genau.
Andere Songs sind vielleicht auch in der Art von Aufnahme, haben überhaupt nicht gelitten. Dann kommt aber kurioserweise eben Neil Young dazu. Der haben wir ja schon ein bisschen erzählt, in Kalifornien gelandet war, aus Kanada. Mhm. Kein einfacher Typ, irgendwie auch einer, der, wie gesagt, in diesem einen Buch, was ich von ihm gelesen habe, er versteht sich eben als fahrender Sänger.
Ja.
Er kommt und geht. Er ist ein Musikant, der auch irgendwann sagt, ich gehe jetzt, weil ich muss jetzt weitergehen.
Ja.
Das muss man offenbar akzeptieren bei ihm und sonst hat man keine Freude mit
ihm. Und so war es ja auch in der zukünftigen Geschichte. Es gab immer wieder Platten. Er hat eigentlich nur drei Alben mit denen als Quartett aufgenommen. Den Rest, da gab es zwischendurch immer wieder Soloplatten und eben Duoplatten oder auch Trioplatten mit Crosby, Stills und Nash. Also, aber wie so ein Gast, der kommt dann mal wieder immer rein, dann geht er wieder und er kam aber dazu, einfach aus dem Bedürfnis, dass sie hatten ja hier diese wunderschöne Platte gemacht, aber wie sollten sie nun auftreten? Als akustisches Trio kannst du eigentlich keine große Tournee und große Säle füllen, das ist schon schwierig. Sie brauchten jemanden dazu, sie brauchten einen Keyboarder und sie suchten zum Beispiel in England, sie fragten sogar Eric Clapton, oder Steve Winwood als Keyboarder. Die hatten aber mit Blind Faith genug zu tun, also die hatten da kein Interesse. Aber solche Ideen kamen ihnen und dann schlug Ahmet Ertegun schlug vor, ja, nimm doch den Neil Young. Und Stephen Stills sagte, was? Der hat mich doch beim letzten Mal, bei der letzten Band schon verarscht und mich verlassen. Der hat mich hängen gelassen. Also das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, aber dann sagte Ahmet, ja, aber er spielt doch auch Piano, Keyboards, Gitarre, er schreibt tolle Songs. Und ja, und dann wuchs dieser Gedanke dann, man brauchte ja wirklich für Live-Auftritte einen anderen Musiker und auch Bass und Schlagzeug, das hatten sie aber schon organisiert, Dallas Taylor und Greg Reeves und andere. Und das war aber nicht so wichtig, die waren ja austauschbarer. Aber Stills sagte auf der anderen Seite, Mensch, der ist als Gitarrenpartner natürlich brillant. Und Crosby sagte, ich kenne ihn noch gar nicht so, ich will den mal treffen. Und dann haben die sich getroffen und dann hat Neil Young einfach zwei Songs ihm vorgespielt, unter anderem Helpless und noch einen anderen Song. Und da war Crosby sowas von begeistert von der Qualität dieser Songs. Da sagte er, wir müssen den haben, wir müssen den unbedingt haben.
There is a town in North Ontario. Extreme comfort memory to spare. In my mind, I still need a place to go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars.
Aber jedenfalls, am Ende haben sie es dann gemacht. Und für die Konzerte, die jetzt kamen, für die Tournee, haben sie eben Neil Young dazu genommen und traten auf als Crosby, Stills, Nash and Young und begannen im August zu spielen.
69.
Ja, hatten eine Übungsphase und dann, glaube ich, der zweite oder dritte Auftritt war gleich schon.
In Woodstock.
Ja, vor 600.000.
Listen not to what's been said to you. But you know we're riding on the Marrakesh Express. But you know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh. All aboard the train. All aboard the train.
Das gehört auch zur Legende ein bisschen dazu, also ja, zu Woodstock-Legende und natürlich zu der Legende von Crosby, Stills, Nash & Young, dass das quasi wie so ein, auch die Welt erfuhr dann auch davon, was die auf die Bühne bringen.
Allerdings, der Film erschien ja erst ein Jahr später, das heißt, den Auftritt sah man dann erst später auch oder hörte ihn auf der Platte. Aber es war schon ein bedeutender Auftritt für die, obwohl er dann musikalisch noch ein bisschen wackelig war. Das muss man ja auch sagen. Und es gibt eine wunderbare Fernsehszene. Am Tag danach gibt's die Dick Cavett Show, ist es, glaube ich, ne?
Ja.
Wo Joni Mitchell zu Gast ist und auch ihren Song Woodstock vorträgt.
Aber sie war ja gar nicht da.
Nee, den sie in ihrem Hotelzimmer in New York, sie war wegen der Fernsehshow nicht nach Woodstock geflogen, sondern war in New York geblieben, hat im Hotelzimmer diesen Song geschrieben und führt den da nun auf. Und in der Gästerunde sind unter anderem David Crosby und Stephen Stills gerade zurück aus Woodstock, komplett fix und fertig.
Die haben noch so schmutzige Klamotten
an. Klamotten noch dreckig und reden einen ziemlichen Humbug. Zug, weil sie natürlich auch irgendwie nicht überhaupt nicht geschlafen haben oder sonst was. Das ist jedenfalls eine grandiose, kann man bei YouTube gucken. Es ist unfassbar. Und ja, das war die Zeit. Da war auch noch ein Mitglied von Jefferson Airplane dann da im Studio und so, ich glaube Paul Kantner oder so. Also es war irre. Dieser Auftritt war natürlich bedeutend, aber es war ihnen gar nicht klar, was für ein Auftritt das war. Die sagten, ja, wir spielen da in irgendeinem Ort, Woodstock oder so, aber sie wussten gar nicht, dass das so ein gigantisches Ding war. Und das war in der Zeit, als sie eben anfingen zusammenzuspielen, gleichzeitig aber auch ihr nächstes Album aufnahmen. Das war das Album, das dann 1970 erschien und Déjà-vu heißt und zum ersten Mal die vier zusammenbringt.
Bevor wir auf Déjà-vu ein bisschen genauer eingehen, wollte ich nochmal erwähnen, dass die vier auch in Altamont aufgetreten sind. Das habe ich mir extra nachgelesen. Das ist ja nur wenige Monate. Viele wissen das ja auch. Diese tragische Geschichte bei San Francisco, ein Free-Concert, also ein freies Konzert mit den Rolling Stones als Headliner. Mhm. Und da sind eben auch Crosby, Stills, Nash & Young aufgetreten. Und ich glaube auch Jefferson Airplane. Und ich glaube, die Grateful Dead sollten auftreten, sind aber dann wieder abgeflogen. Und da gab es ja total Stress, schlechte Stimmung, grottige Organisation, mehrere Tote. Das ist die Geschichte, wo die Hells Angels bescheuerterweise als Ordner eingeteilt waren.
Und es erzählt also auch die Geschichte des Stills während des Auftritts immer wieder von irgendeinem verrückten, ausgeklinkten Hells Angels ins Bein gestochen wurde mit einem Messer. Also solche Dinge, ganz widerlich. Und die haben auch dann erreicht, dass sie ihre Tritt und so aus diesem Film rausgeschnitten worden ist. Also das wurde ja dokumentiert in einem Film, der nicht so angenehm zu sehen ist. Und da haben sie gesagt, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Also es war wirklich auch die Zeit, nach diesen sonnigen Hippie-Träumen, die bei Woodstock auf einmal alle Menschen hatten, auch dieses Album, das erste Album ausstrahlte, war ein Bruch. Ne? Also die Realität schlug grandios zu und das war in der Zeit der Fall.
Ja, ich habe das nochmal nachgelesen und ich finde, das ist gar nicht so unwichtig. Also da kommen noch zwei Elemente zumindest für David Crosby dazu, die auch immer wieder erwähnt werden in den Büchern über die zumindest. Mhm. Und das eine sind die sogenannten Tate-LaBianca-Morde, die eben auch in diesem Sommer stattgefunden hatten. Das ist dann, ich glaube, auch wenige Wochen entfernt von Woodstock
passiert. Ja,
Manson-Family, ja auch diese Menschen umgebracht hatten. Also man sich auch als jemand, der ein bisschen bekannt war und in einer Öffentlichkeit stand, nicht, also schwer erschüttert war, sagen wir mal, zumindest sich nicht sicher fühlte, offenbar.
Was dazu kam, war, dass der Mord dort geschah, in dem Haus von Terry Melcher. Das war der Produzent der Birds, also den Crosby gut kannte. Also das waren alles Leute, die sich kannten und die wurden dann brutal ermordet von dieser Manson-Bande. Und das war also ein absoluter Schlag. Und dann solche Dinge wie Altamont, mehrere doch, sagen wir mal, Komplikationen von zu viel Drogen. Das fing schon auch während der Tournee 70 an, dass also da die böse Droge Kokain da eine große Rolle spielte. Und das fing da an, was sich später zum Exzess steigern sollte. Also insofern waren das Zeiten, dass diese positive sonnige Seite auf einmal verstummte.
Genau, und klingt wie Klatsch, aber ich will es trotzdem erwähnen, weil es ist ja ganz wichtig, David Crosby verlor eben auch seine Freundin, über die er diesen Song Guinevere geschrieben hatte. Sie hatte einen Autounfall und ich glaube, sie war auch erst, ich weiß nicht, 19, 21 irgendwie, also blutjung auf jeden Fall. Und er war natürlich schwer erschüttert durch diese verschiedenen Dinge. Dieses ist natürlich das Persönlichste und man kann sich das auch vielleicht vorstellen oder zumindest nachvollziehen, dass Menschen dann wirklich auch aus dem Gleichgewicht geraten.
Ja, es war die Zeit, als sie Déjà Aufnahmen passierte das. And I feel like I've been here before. Und Crosby sagt, er ist auch selbst dann von dieser einen Droge auf die andere gekommen, um sich einfach zu beruhigen, also als Beruhigungsmittel Heroin zu nehmen. Das kam nicht alleine, also das war schon der gravierendste Schlag. Aber es passierte einfach, Joni Mitchell verließ Graham Nash, gerade in der Zeit, Anfang 1970, Judy Collins trennte sich von Stephen Stills. Alles in der Zeit. Dann begann Stills eine Affäre mit Rita Coolidge, einer der schönsten Sängerinnen, die es gibt, Schauspielerin, Sängerin, später mit Kris Kristofferson verheiratet. Legende. Und er verlor dann diese Rita an Graham Nash. Der stille Graham Nash.
Der hatte sich dann noch auch recht schnell getröstet.
Genau,
möchte ich sagen.
Der hat dann auf einmal eine Affäre mit Rita Coolidge angefangen.
Willkommen bei Denver Clan.
Das so natürlich in einer Band ist nicht so gut für die Stimmung. Und dazu kam Neil Young, trennte sich auch, seine Frau verließ ihn auch. Er trennte sich von seiner Frau, Ehe. Also das waren von seiner ersten Frau. Also das alles in dieser Produktionszeit. Und deswegen sagen die selbst, diese Déjà-vu-Platte mit unfassbar guten Songs hat eine düstere Ausstrahlung.
Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it wasn't my way.
Ich empfinde es ehrlich gesagt überhaupt nicht so. Also es sind warme, gute Songs dabei, unfassbar erfolgreich. Und Carry On ist gleich der erste Song, der ja auch so eine Hymne ist, der ja auch in seinen anderen, was du vorhin ansprachst, musikalisch in einen anderen Teil ausgleitet mit Gitarrensoli von Neil Young und von Stephen Stills, von diesen Gitarrenduellen, die die beiden da gepflegt haben. Unglaublich gute Songs.
Where are you going?
Aber auch Almost Cut My Hair war auch ein bitterer Song über das Ende der Hippie-Träume. Ich habe beinahe meine Haare, mein Haar geschnitten. Woodstock als Hymne war großartig. Aber auch die romantischen Songs wie Our House, auch noch ein Song aus der Zeit mit Joni Mitchell. Also das war ein Song über ihr idyllisches Leben in dem Haus in Laurel Canyon.
I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought.
today, staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long.
Er schreibt in seiner Autobiografie, schreibt er darüber, also er hat das eben wirklich in ein paar Minuten runtergeschrieben, diesen Song, weil es wirklich die Szene war, die er besungen hat, nämlich also, sie machen Feuer an, er schenkt Wein in Gläser, sie richtet die Blumen in der Vase, die sie heute erst gekauft hat. Ich habe schon eine Gänsehaut, weil es ist ein bisschen kitschig, aber es ist ein sehr schöner Song und es war auch ein großer Hit, es ist nach wie vor, sie haben es ganz viele Jahre immer wieder gespielt und er schreibt aber kurioserweise in seiner Autobiografie auch darüber: Ich wusste schon, dass ich das gut kann, solche Songs schreiben. Aber ich bin ganz gut, aber Joni ist genial. Also er weiß schon auch, wo seine Grenzen liegen. Das finde ich ganz interessant, wie er das so reflektiert.
Sie hat ja auch viele Songs über ihn geschrieben, aber auch über die Trennung in Blue. Das sind schon bewegende Songs. Und es ist ganz komisch, dass er zum Beispiel auch einen neuen Song geschrieben hat, Simple Man, an dem Tag, als Joni ihm sagte, dass sie sich trennt von ihm. Und dann haben sie ein Konzert gespielt. Und er hat diesen Song gesungen, Simple Man, I'm a Simple Man, ich will gar nichts anderes, ich bin nur einfach, ich will nur einfach mit dir sein. Und dann sitzt sie im Publikum. Und was, aber es hat nicht geholfen. Der Song hat dann auch die Beziehung nicht wieder zusammengebracht.
Der Song hat nicht geholfen.
Aber es gab auch wirklich traurige Momente auf diesem Déjà-vu-Album. Der Titelsong Déjà-vu hat auch so eine Art doch sehr nachdenkliche Phase. Und 4 and 20, ein Stephen Sills-Song, wo es eigentlich um das mit 24 das Leben zu Ende sein könnte.
Also und er ist autobiografisch.
Er war damals 24.
20 years ago, I come into this life, the son of a woman and a man who lived in strife. He was tired of being poor, and he wasn't into selling door to door, and he worked like the devil to be.
Ein überragendes Album, auch äußerlich auf alt gestylt. Also es klang wie
Sepia-Fotos
davon. Sepia-Fotos aus den frühen, aus dem Anfang, also aus dem Ende des letzten, das vorletzten Jahrhunderts, müssen wir ja nun sagen. Und ich kann mich erinnern, als ich das Album bekam, in späteren Drucken war es einfach nur Papier, aber die ersten Ausgaben waren ein geprägte Pappe, wo du drüber fasst, das ist so wie so ein antikes Stück oder ein antikes Buch, das du nimmst. Und das Foto, das Titelfoto ist draufgeklebt. Auf den ersten, weiß ich nicht wie viel, zigtausenden Platten wurde das per Hand draufgeklebt. Ungewöhnlich. Später wurde es dann einfach nur abgedruckt und fertig. Also ich habe das zu Hause und das ist
hoffentlich noch.
Ist wunderschön. Ich habe es, ich weiß es.
You, who are on the road, must have a code that you can live by. And so, become yourself, because the past is just a goodbye.
teach your children well. Their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.
Ich find's nicht, die sind darauf zu sehen, in der Tat, ja, auch in so einer Cowboy-Montur. Ja, also so, sie wirken alten, wirklich wie so ein Schnappschuss von Pionierten.
1890 oder so.
Wie,
ne,
beim, ja, After the Gold Rush sozusagen. Genau. Und haben auch, ich glaube, sogar so Fransenjacken und,
ja, genau,
und so doppelläufige Gewehre in der Hand und ein bisschen so eine Western. Ich glaube, später haben die Eagles nochmal so ein Cover aufgenommen, aber, ja, es wirkt wirklich wie antiquiert, oder also, es war vielleicht auch ein bisschen Mode. Ich glaube, auch The Band haben sich manchmal, ja, so inszeniert irgendwie. Es hatte so ein bisschen, aber es passte auch. Es passt auch zur Musik, finde ich.
Aber man muss jetzt aber auch nochmal eine Zwischenepisode erzählen, dass in der Zeit, als sie das aufnahmen oder kurz bevor das Album erschien im Mai, gab es die Schüsse in Ohio, an der Kent State Universität, als 4 Studenten bei einem Vietnam-Protest von Polizisten erschossen wurden. Und Crosby zeigte Neil Young den Zeitungsausschnitt, Newsweek war das, glaube ich, mit diesen Fotos. Und innerhalb von einer Stunde hat Neil Young einen Song geschrieben. Den haben sie sofort aufgenommen, Ohio, 4 Dead in Ohio. Der wurde sofort von der Plattenfirma veröffentlicht. Innerhalb von 10 Tagen oder so war das draußen als einzelne Single. Auf der B-Seite war Find the Cost of Freedom, ein Song von Stephen Stills, auch ein sehr politischer, ein
sehr bekannter Song, ja, auch.
Ja, ein Friedenssong, der Freiheit und Demokratie beschwört. Und das war also ihre direkte politische Antwort und wurde später ein Highlight immer ihrer Konzerte und kam auch in den Charts relativ hoch und war ein wichtiger Punkt, der auch die Stimmung Anfang 70, kurz vor Veröffentlichung von Déjà-vu, eben passierte und auch der die Zeit kennzeichnete. Es war irgendwie keine friedliche Zeit mehr. Also die Hippie-Träume waren endgültig vorbei.
Zu Recht, sagen wir mal, dieses Merkmal, sie sind die Stimme auch der Gegenkultur.
Ja.
Das ist schon so in dieser
Zeit.
Ja,
das waren sie. Sie waren wirklich die Sprachrohre. Sie waren wirklich politisch engagiert immer und haben also sofort reagiert auf sowas. Und das ist ja auch toll. Andere haben das nicht getan. Also, und
sie waren sehr glaubwürdig auch, ja, finde ich, damit.
Also komplett.
Es war total glaubwürdig. Ja, und dann kommt eine Phase bei Crosby, Stills, Nash & Young, dann hat man das Gefühl, also ich weiß auch, ich habe es ja nachgelesen, aber da geht denen so ein bisschen auch die Geduld miteinander aus,
ja,
und sie müssen erstmal ein Solo-Album machen.
Ja. Also es war so, auf den Tourneen gab es dann auch schon wieder Streitigkeiten während der Plattenaufnahmen und so weiter, und es war klar, dieses Album, das zweite, war ein großer Erfolg, Aber man hat sich getrennt. Es war wirklich eine offizielle, es war eine Trennung. Und die Band war praktisch am Ende. Und jeder hat sich dann bei diesen vier Koryphäen als Songschreiber, Autor, also als Autoren, als Sänger, als Gitarristen, war es einfach auch nicht verwunderlich. Jeder hatte so viele Songs, die sie gar nicht auf ein gemeinsames Album bringen konnten. Also sie hatten so viele Songs übrig und machten nun weiter Soloalben. Für Neil Young war das nichts Neues, denn der hatte vorher schon zwei gemacht. In den Jahren 69 hatte er schon zwei Alben veröffentlicht, die relativ, naja, nicht sehr erfolgreich, aber Aufmerksamkeit gefunden hatten. Aber der nahm nun sein Album After the Gold Rush auf, das eben 1970 schon auch gleich erschien. Mit so
Ach, im selben Jahr ist das
im
Jahr.
Im selben Jahr. Ah. Und Klassiker, After the Gold Rush, Only Love Can Break Your Heart, Southern Man, ja. Don't Let It Bring You Down. Also das waren Dinge, grandiose, unfassbar gute Songs und ein Riesenerfolg.
Southern Man, better keep your head.
Ein paar Monate später erschien schon das erste Soloalbum von Stephen Stills. Das heißt einfach Stephen Stills und ist in London aufgenommen mit vielen Musikern, auch Clapton ist drauf und anderen, oder aber auch mit einem absoluten Weltklassiker, Love the One You're With.
If you're down and confused and you don't remember who you're talking to, concentration. Slip away, because your baby is so far away.
Well, there's a rose in the distant blue.
Wie kam dir das denn damals vor? Ja. Also du hast gesagt, die waren erfolgreich. Ja. Hattest du nicht gedacht, ach schade, dass diese Band so vorbei ist, oder hast du dich gefreut, dass die alle so einzeln loslegen?
Ja, also ehrlich gesagt war ich so begeistert von Déjà-vu, auch als zweitem Album, dass ich eigentlich dachte, schon ist schon traurig, wenn das jetzt vorbei sein soll. Aber ehrlich gesagt waren die Solo-Projekte so überzeugend, mit so tollen Songs drauf. Also das waren ja absolute Highlights, also Love the One You're With sofort, dieses Riff sofort ist es drin, auch diese Kommerzialität trotzdem mit musikalischer Qualität verbunden, oder aber auch die Songs von Neil Young, der war ja immer, für mich war Neil Young immer so ein bisschen der Außenstehende, der seine eigene Karriere, seinen eigenen Weg machte. Für mich waren trotzdem Crosby, Stills, Nash der Kern der Band eigentlich. Und insofern beobachtete ich das, was die machten. Und im selben Jahr, näher kurz danach, Anfang 71 erschien dann David Crosbys Soloalbum If I Only Could Remember My Name. Na, If I Could Only Remember My Name. So
sehr
heißt
lustiger
es.
Titel, finde
ja,
ich.
Wenn ich nur meinen Namen
mich daran erinnern könnte.
Ja, ja. Die hat da aber auch ein brillanter Song drauf, Laughing.
Only another
Das waren alles übrigens Songs, die schon auch auf der Tournee gespielt worden waren, aber nicht auf das gemeinsame Album gekommen waren. Also die Konzerte von Crosby, Stills, Nash und Young waren auch immer Konzerte, wo Solostücke aufgeführt wurden. Das vermischte sich ständig, deswegen kann man das nicht voneinander trennen. Und dann folgte natürlich auch noch Graham Nash mit seinem ersten Soloalbum Song Songs for Beginners. Ich habe hier in meiner Liste ein S vergessen. Das müssen wir noch
nachtragen. Songs for Beginners.
Natürlich. Hat es ja alles klar, ja. Und auch da wieder großartige Songs. Ein politischer Song, Chicago. Da ging es um politische Unruhen bei der demokratischen Präsidentschaftsvorentscheidung in Chicago. Also das war eine historische Geschichte mit dem Motto dahinter, we can change the world. Also immer mit idealistischen Wünschen. Und aber auch Botschaften, und das ist typisch Graham Nash, der für mich immer ein bisschen wie der Therapeut, der Familientherapeut der Gruppe erscheint. Denn er hat hier einen Song, Better Days, der soll Stephen Stills trösten, dass nun die Beziehung mit Rita vorbei ist. Ich meine, was ich als derjenige, der Auslöser für die Trennung ist, ein bisschen peinlich finde. Aber der andere Song ist
Wounded Bird, meinst du?
Ja, ich meine Wounded Bird. Der war einfach über die Trauer, über die Trennung von Judy Collins. Also das war bewusst, wurde auch immer so erzählt in Interviews. Also man hat auch öffentlich damit, Haushalt ist hausieren gegangen, für wen und für was dieser Song war. Und also allein dieser Song über das Ende, über er soll nicht traurig sein, dass Rita Coolidge schon weg ist, es gibt wieder bessere Tage, finde ich so. Bisschen stark.
Das therapeutische, okay, ja. Das lasse ich mal so stehen, aber ich finde, es hat oft was Bekenntnishaftes bei Graham Nash. Ja. Es fehlt da so eine, also nicht bei jedem Song, das ist auch blöd, das so über einen Kamm zu stehen, aber bei diesem Song, Chicago, we can change the world, das ist dann doch recht simpel, finde ich. Das ist dann doch, da fehlt auch so eine Tick künstlerische Umdrehung irgendwie.
Ja, so eine poetische, ironische Variante, die ist da. Der ist eher der direkte Songschreiber.
Also das gelingt ihm ja auch gut, aber ich finde, im Vergleich, dann ist es ja auch doof, weil man diese vier Soloalben nebeneinander, wirkt das dann doch irgendwie ein bisschen einfacher, sagen wir mal.
Ja, aber wir müssen einfach mal sagen, also es gab zwischendurch mal wieder Bemühungen, dass die zusammenkommen, aber eher passierte nichts, sondern es passierten also gemeinschaftliche Aktionen, zum Beispiel von Nash und Crosby, die zusammen ein Album aufnahmen, 72, mit Immigration Man und anderen Songs, die auch wirklich sehr schön waren. Und die beiden gingen auch auf Tournee und nahmen dann waren dann immer wieder aktiv. Aber wir gehen jetzt mal nicht so weit weiter. Aber Stephen Stills nahm zum Beispiel ein Jahr später schon sein zweites Soloalbum auf. Also und was besonders wichtig war, Neil Young nahm 1972 veröffentlichte Harvest, sein erfolgreichstes, größtes Soloalbum mit Hits. Und das katapultierte ihn im, sagen wir, Gefüge der Band praktisch auch in eine ganz andere Rolle. Er war so erfolgreich, dass er hätte also die anderen gar nicht gebraucht. I've been a minor boy. später hat ja Crosby, der ja immer so eine bisschen schärfere Zunge hat, gesagt, ja, Neil Young hat uns immer nur, war immer nur da, wenn er uns brauchte. Wenn wir ihn brauchten oder so, dann war er nicht so unbedingt da. Ein bisschen hartes Urteil.
Ja, finde ich auch.
Aber ehrlich gesagt, in dieser Zeit war er einfach der erfolgreichste Solokünstler dieser vier mit Harvest und hatte auch kein Interesse, dass die wieder zusammenkommen. Während die anderen schon auch vielleicht zwar erfolgreich waren, aber das Gemeinsame doch eigentlich groß war.
Ich finde das so erstaunlich, weil bei Harvest ist ja so auffällig, dass da auch der Harmoniegesang und auch eine diese Folktradition wird ja so gepflegt. Es gibt ja, viele wissen das natürlich auch bei Neil Young. Wir wollten übrigens auch nochmal eine eigene Neil Young-Folge machen, weil der so viel zu erzählen ist. Zum Beispiel die Sache mit Crazy Horse ist ja komplett anders angelegt. Ja. Also dieses Album Harvest ist ja so... da hätten auch die anderen drei mitsingen können. Da singen jetzt, also ich glaube, James Taylor singt da mit zum Beispiel, und die anderen fallen mir gerade nicht ein, aber das hätte auch ein Album für die oder hätten auch Songs für sie sein können, aber sie waren irgendwie nicht in dem Sinne involviert. Das war eben eine Neil Young-Platte.
Genau, so war es. Der war immer sehr eigen da in dieser Rolle. Während bei den anderen Platten, da gab es immer mal wieder Querverbindungen, aber wirklich... ist so, wir sollten das jetzt mal mit dem ersten Teil beenden, vielleicht mit dem Hinweis darauf, dass es doch wieder Bemühungen gab, Gemeinsames zu machen. Man fuhr 73 nach Hawaii und arbeitete wochenlang an einem potenziellen dritten Album, und zwar The Human Highway sollte es heißen, ein Neil Young Song.
Es gab sogar schon ein Coverfoto, glaube ich.
Echt? Sogar, das wurde schon gemacht, ja. Aber man hat sich zerstritten, man kam nicht zusammen. Das Einzige, was übrig blieb, man beschloss, eine große Tour zu machen. Auch auf Druck der Plattenfirma, die dann, weil sie kein neues Material hatten, ein Best-of-Album rausbringen wollten, und großer Konzertveranstalter, die einfach das Potenzial dieser Band ausnutzen wollten, mit der 74er Tournee, die eine Stadion-Tournee wurde.
Warte mal, ich habe da die Rolling Stones-Reportage hier vor mir liegen. Eine wirklich, also man muss sich das vorstellen, Crosby, Stills, Nash & Young spielen in riesigen Football-Stadien. Stadien. Unfassbar.
Ja, 55.000 Zuschauer oder mehr. Und das war schon für die Art Musik, die die machten, schwierig. Also das hat zum Beispiel, darunter haben Crosby und Nash, die eher stiller auch funktionieren im akustischen Rahmen, sehr gelitten. Sie haben also gesagt, also das hat oft nicht so funktioniert. Da gab es also viele Ups and Downs in diesen Konzerten. Und es wurden Konzerte mitgeschnitten, die aber nie veröffentlicht wurden. Erst 40 Jahre später, 2014, erschien dann der Mitschnitt von 1974. Da haben sie die besten Aufnahmen rausgesucht und gemischt und so weiter. Das klingt wunderbar. Aber in der Zeit war es 31 Konzerte. Danach sagte einer, ein Wunder, dass wir uns zwischendurch nicht getrennt haben, dass wir alle vier diese Konzerte zu Ende gespielt haben. Denn es muss der Horror gewesen sein. Crosby hat später gesagt, The Doom Tour, die Tournee der Dunkelheit, der Düsternis. Weil sie waren praktisch menschlich getrennt. Drogen nahmen Überhand, Kokain wurde exzessiv benutzt, was also musikalisch nicht hilft und persönlich sie in dunkle Zeiten versetzt. Und das war menschlich eine Katastrophe, glaube ich. Und Neil Young reiste immer im eigenen Gefährt rum oder Bus, die anderen in anderen oder flogen. Also es gab keine Gemeinschaft in dieser Band mehr. Aber das ist jedenfalls der letzte große Höhepunkt erstmal dieser vier zusammen im Jahre 74.
Und daraus hören wir jetzt nochmal ein bisschen was gleich hier zum Abschluss der ersten Folge Crosby, Stills, Nash & Young bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Eine zweite Folge gibt es, weil danach ist natürlich die Bandgeschichte noch nicht zu Ende und es gibt eine Menge Songs, die wir alle, ich muss auch echt sagen, beim Nachhören habe ich gedacht, ach, das kennst du auch. Oder das, ach, guck mal, das ist auch von denen, da ist noch viel zu entdecken und auch viel, na, sagen wir mal, in der Reibung zwischen diesen Persönlichkeiten zu erzählen. Und das wollen wir machen in einer zweiten Folge. Urban Pop, Musik Talk mit Peter Urban. Erstmal für jetzt. Vielen Dank, Peter.
Danke, Uke.
Blackbird. bird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see.
Wegen der hohen Inflation müssen
die Energiekrise infolge des
anderen. Die Themen unserer Zeit sind komplex.
Der Klimawandel Deutschland.
Umso wichtiger ist es, umfassend informiert zu sein.
In der ARD Audiothek finden Sie ausführliche Hintergrundinformationen und Einordnungen.
Vergessene Informanten, vergeigte Operationen, verbaselte Geheimdokumente. Alles, worüber Sie lieber nicht reden würden, erzählen wir in Dark Matters mit den Experten der ARD.
Jetzt die ARD Audiothek-App downloaden. Dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten.